Zu Beginn des 20. Jahrhunderts macht in der französischen Literatur ein Mädchen aus der Provinz Furore, Claudine. Sie gibt sich unbekümmert und verdreht jedem den Kopf.
Ich streiche mit dem durchdringenden Ausdruck einer liebestollen Katze umher.
Erfunden hatte die vorwitzige Schülerin eine junge Frau mit einem imposanten Lockenkopf. Colette, verheiratet mit dem Pariser Schriftsteller-Impresario Henri Gauthier-Villars. Sie wurde am 28. Januar 1873 als Sidonie Gabrielle Colette in Saint-Sauveur-en-Puisaye im Burgund geboren. Ihr Vater war ein kriegsversehrter Offizier mit literarischen Ambitionen. Die Mutter vermittelte ihr einen starken Freiheitsdrang. Die Romanistin Bettina Lindorfer.
Die Texte, die sie geschrieben hat und die sehr, sehr populär waren, mit denen auch Seifen und Hüte und Hemden und so weiter kommerzialisiert wurden, diese Texte sind von ihrem Mann signiert worden, Willi. Willi war offiziell der Autor und sie war wohl die Ghostwriterin.
Willi sicherte sich auch die Rechte an der vierbändigen Reihe, denn er wusste, was das Publikum wollte. Feurige Liebesschwüre, Techtelmechtel unter Frauen, Ehebrüche, Colette ließ nichts aus.
Mit Willi und Colette zeigt sich sowas wie eine Vermarktungsmaschine, die wirklich anläuft. Erstmal sind es natürlich Druckmedien, Plakate, Zeitungen und Zeitschriften, aber auch Radio und dann auch Film. Es ging ja dann auch so weit, dass ihre Romane im Theater inszeniert wurden. Die Figuren waren dann die bekanntesten Theaterschauspielerinnen der Zeit. Und dann ging das dann so weit, dass der Willi Schauspielerin, die die Figur verkörpert hat, so inszeniert hat, als würden die sozusagen eine Ménage à trois machen. Und das war dann wieder so ein Vermarktungseffekt.
Und schließlich tut Colette das, was ihrer Heldin Claudine schon vorher gelingt. Sie verlässt ihren Mann, schlägt sich als Varieté-Künstlerin durch und schreibt darüber. Leben und Werk sind bei ihr ein und dasselbe und sie spielt mit den Geschlechterrollen.
Sie war ja dreimal verheiratet insgesamt, hatte sehr viele bisexuelle Beziehungen. Sie hatte auch zu einer ganz wichtigen Dame, die hat sich selbst Missy genannt, des Hochadels, Beziehung, die Skandal gemacht hat. Zum Beispiel hat sie 1907 ist in Moulin Rouge mit Missy zusammen aufgetreten. Sie war, glaube ich, eine Mumie, die sich selbst enthüllt hat und hat diese Missy auf eine Weise geküsst, in der die Leute skandalisiert waren. Da war die High Society versammelt, 1907 im Januar.
Colette versteht sich glänzend auf die Psychologie ihrer Figuren. Nicht nur Marcel Proust, auch André Gide, die große Autorität der Literaturszene, begeistert sich für den Roman Chérie von 1920. Chérie ist mitnichten eine Frau, sondern ein verzogener junger Mann, Geliebter der 49-jährigen Lea.
Sie legte sich wieder auf den Rücken und stellte fest, dass Chérie am Abend vorher seine Strümpfe auf den Kamin, seine Unterhose auf dem Lampenschirm und seine Krawatte einer Büste von Lea um den Hals geworfen hatte.
Am Ende bedauert Lea, so viel Zeit mit Chérie vergeudet zu haben, statt ihre Liebhaber regelmäßig zu wechseln. Auch Colette selbst ist wenig beständig.
Sie hat schon auch sehr opportunistische Seiten. Sie schreibt ja auch für sehr reaktionäre Zeitungen. Sie ist antifeministisch. Also sie ist wirklich nicht rundherum irgendwie eine positive Identifikationsfigur für heute, aber ein Phänomen.
Als Colette mit ihrem rasanten Feuilleton-Roman Gigi 1942 wieder einen Coup landet, gilt sie längst als Grande Dame der französischen Literatur. Mit der Vichy-Regierung setzt sie sich ins Benehmen, kann aber ihren jüdischen Ehemann vor der Deportation bewahren. Nach dem Krieg erfährt die schwer an Arthrose erkrankte Colette große offizielle Anerkennung. Sie wird in die Jury des Prix Goncourt gewählt. 1950 dreht Yannick Bellon eine Dokumentation über Colette. Man wolle an sämtlichen Schreiborten drehen, erklärt ihr Ehemann. Wenn man alle ihre Wohnungen zeigen wolle, kommentiert die umschwärmte Schriftstellerin ironisch, würde es ein sehr langer Film werden, schließlich sei sie 14 Mal umgezogen. Als sie im August 1954 stirbt, erhält sie als erste Frau ein eindrucksvolles Staatsbegräbnis.